Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Rund um die schwäbische Stadt Reutlingen bekommt man köstliche Soßen nach afrikanischen Rezepten. Und im Stadtrat von Reutlingen sitzt eine Unternehmerin im Wirtschafts- und Finanzausschuss, die sich zugleich sehr für Migranten einsetzt. Und hinter beidem, hinter den Soßen wie hinter der engagierten Lokalpolitik, steckt die Frau, die heute bei uns zu Gast ist, nämlich Njeri Kenyajui. Herzlich willkommen, Frau Kenyajui.
Vielen Dank, ich freue mich, dabei zu sein.
Soßen haben Sie denn heute schon aus den eigenen Töpfen genascht?
Heute noch nicht, weil ich heute meinen freien Tag hatte und habe nur ausgiebig gefrühstückt. Aber nachher kommen Sie auf den Teller.
Apropos Frühstück, Sie laden ja regelmäßig ein zu afrikanischem Frühstück. Was gibt's denn da?
Es gibt immer einen Obstsalat mit Ananas und Papayas, Mangos, Zitronen und ein Prise Chili und ein bisschen Salz. Es gibt Süßkartoffeln, es gibt gutes Brot von einer, der selber backt bei uns in der Nähe. Es gibt auch was dann Salziges, was Deftiges. Letztes Wochenende hatten wir ein Bulgur-Gericht mit Oliven und kleine weiße Bohnen.
Also wenn man da zu langt, das reicht für einen Tag, ne?
Jawohl.
Okay, wenn ich in der Nähe bin, komme ich mal vorbei. Njeri Kenyajui lebt seit den 1980ern in Deutschland, im Schwäbischen. Davon, was ihr die unternehmerische Selbstständigkeit bedeutet, erzählt sie uns in dieser Stunde. Waldorf Häslach klingt nicht unbedingt nach afrikanischer Kulinarik, ist aber ein Ort dafür. Hier hat Njeri Kenyajui aus kleinsten Anfängen heraus eine Soßenmanufaktur aufgemacht und es hat sich mittlerweile rumgesprochen, wie gut Ihre Produkte schmecken. Frau Kenyajui, wenn ich Hotpot suche in Waldorf Häslach, immer der Nase nach?
Ja, besonders an den Tagen, wo wir die Soßen kochen, meistens montags bis mittwochs, da riecht es und die Nachbarschaft weiß, dass da was in den Topfen ist.
Und wonach riecht es?
Es riecht nach Gewürze. Nach Knoblauch, nach Früchte, nach Gemüse, aber alles so in einem Topf gekocht. Daher das Wort, den Namen Hotpot.
Sie stellen Soßen und Chutneys her, inspiriert oder auch nach afrikanischen Rezepten. Sind das alte Familienrezepte? Wo kommen die her?
Zum Teil ja, aus alten Rezepten. Die eine zum Beispiel, die grüne Currypaste, habe ich schon in der Schule gemacht, im Internat in Nairobi. Und ich habe dann Rezepte von meinen Schwägerinnen oder von der Familie. Manche sind aus meinen Reisen. Ich reise auch gerne und habe einen großen Bekanntenkreis aus aller Welt, können wir sagen.
Und was ist Magic? Das soll so der Schlager sein.
Ja, das African Magic hat dreierlei Chilis drin. Da ist sind Habaneros drin, da ist Cayennepfeffer, da sind Jalapenos. Eine wunderbare Gewürzmischung aus Ostafrika. Sage ich nicht, welche Gewürzmischung. Alles gut gekocht und alle Soßen ohne Konservierungsstoffe.
Und Hotpot mit 4T, damit auch jeder weiß, dass da, ich sag mal, eher die Chilischote mehr drin ist.
Da sind die Soßen dann einfach gut, hot.
Aber auch scharf?
Auch scharf. Wir haben aber auch sehr milde Soßen, die auch Kinder genießen können. Viele Familien kaufen auch gerne unsere Soßen, weil sie ja ganz schnell zum Mittag was für die Familien zaubern können.
Afrikanische oder afrikanisch inspirierte Rezepte, wie ist denn das mit den Zutaten? Wo bekommen Sie die her?
Mittlerweile, es gibt alles hier in Deutschland. Ich habe sehr gute Lieferanten und besonders bei Gewürze kommt es auf die Mischung an. Es gibt circa so 50 plus Monogewürze und daraus entstehen diese Tausende von Mischungen. Und man kann eine Mischung nachbilden und ich kaufe dann alles hier, um auch die Qualität zu wahren und um gut nachzuverfolgen.
Also die Zutaten sind es weniger als die Zusammenstellung, die dann den exotischen Reiz ausmachen. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig, aha, ja.
Mhm. Das Unternehmen, Frau Kenyajui, das gibt es seit knapp 10 Jahren. Und ob das klappt, das ließ sich ja vorher nicht sagen. Ich habe nochmal nachgeschlagen und es hieß, nur eines von 10 Startups gibt es nach 5 Jahren immer noch. Ihres ist also schon mehr als aus den Kinderschuhen raus mit fast 10 Jahren. Was meinen Sie selber, hat den Erfolg möglich gemacht?
12 Jahre gibt es Hotpot jetzt.
Noch mehr?
Ja, seit 2009, August 2009. Ich bin an mein Thema geblieben. Ich habe das weiter ausgebaut. Wir haben mit 6 Soßen angefangen. Mittlerweile sind es 20. Und die Kochschule ist dazu gekommen, die Events sind dazu gekommen, das afrikanische Frühstück oder so kleinere Feste, weil wir die entsprechenden Räumlichkeiten haben. Und wir haben eine sehr individuelle, was Einmaliges so geschaffen, das immer gewachsen ist, aber alles passend.
Trotzdem, eine Marktlücke war das ja sicher, die Sie ausgefüllt haben, aber ob es wirklich Bedarf gibt, ob genug Leute auf den Geschmack kommen, das stellt sich ja erst mit der Zeit heraus. Ich höre aber auch, Sie hatten einen ganz klaren Businessplan, ne? Etwas, wo Sie wussten, das macht sonst keiner. Also sehr, ja, wirtschaftlich geprägt und dachten dann, dass so könnte das klappen.
Ja, ich hatte ja natürlich diese Gedanke, eine Selbstständigkeit, viele Jahre mit mir getragen. 2003 wollte ich schon anfangen und dann habe ich beschlossen, es wäre besser, wenn ich arbeiten gehe. Und das kam mir zugute, die 5 Jahre, wo ich berufstätig war. Ich war im Einkauf, ich habe bei Lebensmittelunternehmen gearbeitet und konnte auch gucken, was läuft, was gibt's nicht. Und ich dachte, ich schaffe mir einfach was Neues, was mir auch liegt. Und ja, mit viel Einsatz und Motivation, Innovation konnte ich dastehen, wo ich heute bin.
Ganz klein angefangen mit ein paar Töpfen, die immer heiß waren, hot mit Doppel-T. Inzwischen gelten Sie als Vorbildunternehmerin des Bundesministeriums für Wirtschaft. Wofür genau sind Sie denn Vorbild?
Ja, das war eine Überraschung. Diese Auszeichnung war eine Überraschung. Aber wenn ich um mich herum gucke, sind nicht so viele Geschäfte oder Manufakturen, die von Frauen geprägt sind, von Migranten geprägt sind und die auch so eine Nische für sich schafft. Und ich denke, das war ausschlaggebend.
Es heißt, wenn Ihr Mann verkauft, dann läuft der Laden etwas schlechter, als wenn Sie verkaufen. Er möge mir verzeihen, dass ich das ausplaudere. Woran liegt das? Weil man bei Ihnen noch die authentische Geschichte als Dreingabe kriegt? Oder wie erklären Sie sich das, dass Sie da erfolgreicher sind als er?
Ich denke, das liegt an der Person. Mein Mann ist Ingenieur und der konzentriert sich natürlich auf eine Kunde und er vergisst, was er drumherum ist, ist sehr begeistert von dem Produkt. Und, irgendwie klappt es gar nicht mit diesem Multitasking, wenn man Kunden hat und dies und jenes machen muss. Ich bin sehr überfordert manchmal dann.
Also er möge mir verzeihen, dass ich das erzählt habe. Sagen Sie uns noch, wie ist das in der afrikanischen Küche? Macht da die Soße das Gericht oder ist sie eher die würzige Dreingabe wie bei uns? Wie ist da der Stellenwert?
Es ist die Mischung. Die Zutaten, die sind in einem Topf und da gibt es ja diese Mariage, ja, dass sie einfach miteinander so was Neues ergeben. Und das macht die Würze. Und da habe ich auch den Namen Hotpot, weil das alles in einem Topf gekocht wird. Das ist ja üblich in das zu meiner Zeit oder ist noch üblich in Afrika, dass man vieles in einem Topf kocht.
Schönes Bild, die Hochzeit in einem Topf. Eben, Frau Kenyajui, haben Sie uns von Ihrer Soßenmanufaktur Hotpot erzählt, die ja auch in Ihrer Herkunft wurzelt. Sie stammen aus Kenia, aus Nairobi. Und Sie sollen schon als Schülerin immer so sicherheitshalber ein kleines Gewürzglas bei sich gehabt haben. Warum das?
Ja, ich ging mit 14 ins Internat und so wie es üblich ist, Massenessen schmeckt immer einerlei. Und ich war 5 Jahre im Internat. Und dieses Glas hat das Leben von vielen Menschen, viele Mädchen in der Schule oder in vielen Schulen gerettet. Das war ja üblich, dass einer so einen kleinen Topf macht mit Zwiebel drin und Tomaten und Koriander und Zitronensaft und Chilis und das mitnimmt in die Mensa.
Ach, das heißt, Njeri hat dann immer, wenn da irgendeine Soße kam, undefinierbar, erstmal ihr Glas aufgemacht, ein bisschen was drüber gestreut.
Genau.
Ist das üblich gewesen in Ihren Familien, dass Sie im Internat waren als junges Mädchen?
Ja, das ist üblich in Kenia, dass die Kinder ins Internat gehen. Das ist was ganz Übliches. Ich war auch gerne dort. Das ist ja nichts Außergewöhnliches.
Stammen aus einer sehr gebildeten Familie. Erzählen Sie uns ein bisschen von Ihrer Familie, Frau Kenyatjui.
Ja, ich bin mit 6 Geschwistern aufgewachsen, 3 Mädchen, 3 Jungs. Sehr großer Altersunterschied von 14 Jahren zwischen ersten und letzten Kind. Mein Vater war Banker bei der ersten Bank zur Finanzierung von afrikanischen Unternehmern. Meine Mutter war kaufmännische Arbeitskraft beim Ministerium für Arbeit in der Abteilung Gewerkschaft.
Und Sie besuchen Nairobi immer noch sehr oft. Nehmen Sie uns gedanklich doch mal mit in Ihr Nairobi. Was fasziniert Sie bis heute? Was begeistert Sie an dieser Stadt?
Ach, wenn ich dort lande, dann denke ich, ich bin jetzt wieder zu Hause. Und wenn ich in der Stadt gehe, in einen Café, ich genieße einfach die Anonymität. Kein Mensch guckt mich an und ich bin einfach da. Ich gehöre einfach dazu.
Sie sind 1982 mit knapp 20 von Nairobi nach Deutschland gekommen zum Studieren. Da fielen Sie natürlich auf.
Ja, natürlich. Ich falle immer noch auf. Jeder, der anders aussieht, fällt auf, ob er im Rollstuhl oder anders aussehend. Das ist, was ich in Kenia gar nicht spüre. Aber hier weiß ich, dass die Leute gucken, auch wenn sie nicht gucken.
Bedeutet das Entspannung für Sie bis heute, wenn Sie in Nairobi sind? Die Stadt selber ist ja eher etwas wild.
Ja, die Stadt ist sehr wild. Das ist, die ist voll, aber ich liebe diese Stadt. Und da bin ich wirklich zu Hause. Und ich bin in der Hauptstadt von Nairobi, in der Moi Avenue Primary School, damals Government Road, gegangen. Ich war in Nairobi Girls. Nairobi ist mein Leben. Dort irgendwie. Ich bin da einfach daheim, gehe zu Märkte, zu Cafés und so weiter.
Wie kommt das eigentlich, dass Sie zum Studieren nach Deutschland gegangen sind? Also das englischsprachige Ausland hätte näher gelegen. Also Kenia war britische Kolonie bis 1963. Also Englisch, damit sind Sie groß geworden. Warum nach Deutschland gegangen?
Meine Geschwister waren schon hier. 2 Brüder haben hier studiert und eine Schwester. Und 1983 kamen meine Eltern die Geschwister besuchen und meine Mutter meinte, das ist die Stadt, wo ich studieren sollte. Ich muss allerdings erzählen, 1982 war ein Putschversuch in Kenia und die Uni war zu, die auch eine sehr geringe Kapazität hatte zu der Zeit von 2300 Studenten in alle Fächer im Jahr. Und da gingen die meisten ins Ausland. Und die Situation, die politische Situation 82, 83 war sehr, sehr schlimm in Kenia. Und wer konnte, ging weg. Und für mich bot sich Deutschland an, weil meine Geschwister da waren.
Familienzusammenführung.
Das war eine Art Familienzusammenführung. Und ein Zeitlang waren 3 von uns an der TU Berlin gleichzeitig eingeschrieben. Mein Bruder, meine Schwester und ich.
Wie hat sich das entwickelt, Frau Kenyatjui? Wollten Sie studieren, um dann wieder zurückzugehen in Ihr Zuhause Nairobi oder wollten Sie bleiben? Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt?
Ich wollte unbedingt zurückgehen. Ich wollte gar nicht nach Deutschland kommen. Ich werde immer ausgelacht von den Geschwistern heute noch, weil ich am längsten in Deutschland geblieben bin. Aber es hat sich dann ergeben. Ich kam mit 20 und wie das ist, da dachte ich, Berlin wartet auf mich. Ich hatte diese ganzen Möglichkeiten. Berlin war eine tolle Stadt, ist immer noch so eine tolle Stadt, ist mein Herzensheimat in Deutschland eigentlich. Und es hat sich einfach so ergeben und habe mich dort wohlgefühlt.
Und verliebt auch, ne?
Und habe ich dann dort meinen Mann kennengelernt und habe irgendwie Wurzel geschlagen. Es ist ja so, wenn einer mit 20 irgendwo hingeht, ist noch nicht daheim richtig verwurzelt, wo sie herkommt.
Ja, und wenn man seinen Lebensmenschen kennenlernt, dann ändern sich eben auch Lebenspläne.
Ja.
Aber Sie haben eben in Berlin gelebt, dann sind Sie mit Ihrem Mann nach Tübingen gezogen. Und ich vermute mal, in den 1980ern waren Sie oft die einzige schwarze Studentin. Oder?
Nein, nein, das waren sehr, sehr viele Studenten. Ah. Eigentlich waren sehr, sehr viele Studenten in Berlin und in Tübingen. Und man kannte sich auch. So viel waren wir nicht wie heute, sagen wir so. Das hatte er sich alles vervielfacht.
Dann ging das mit dem Kaffee da auch ganz gut.
Mit dem Kaffee?
Mit dem ins Café gehen da auch ganz gut.
Ja.
Das Studium hat geklappt. Sie haben es erfolgreich abgeschlossen als Volkswirtin. Die Arbeitssuche gestaltete sich dann schwierig. Nicht zuletzt wahrscheinlich wegen Namen und Hautfarbe, oder?
Unter anderem, ich habe in Tübingen abgeschlossen und in der Zeit ist mein Mann weitergezogen nach Freiburg zum Arbeiten und dann nach meinem Diplom bin ich dahin gezogen und wir waren in einem kleinen Ort, es war sehr schwierig eine Stelle zu bekommen, da war kaum Kinderbetreuung, ich habe meinen Sohn im Studium bekommen und deshalb bin ich ja 10 Jahre auch zu Hause geblieben, da habe ich mich um die Familie gekümmert. Die Gesetze waren auch so, dass Leute aus Nicht-EU-Ländern nicht in so entsprechende Jobs reinkamen. Es ging gar nicht. Ich hatte einen kenianischen Pass. Und wenn eine Stelle frei war, da war Regel, dass erstmal ein Deutscher genommen wird und dann ein aus Europa und dann vielleicht aus Drittland.
Das ist Frust, oder?
Ja. Ja, da waren die Türen einfach zu. Das sieht heute ganz anders aus.
Njeri Kenyajui stammt aus Kenia, lebt seit fast 40 Jahren in Deutschland und hat sich hier ihr Leben aufgebaut, mit ihrem Mann eine Familie gegründet, 2 Kinder. Sie lebt mit ihrer Familie in Reutlingen und sie ist Unternehmerin. Was ist Ihnen eigentlich daran wichtig, an dieser Selbstständigkeit?
Ich kann meine volle Potenzial entfalten. Es ist wirklich erstaunlich, was in einem steckt. Und ich habe auch gearbeitet in mittelständischen Unternehmen, internationalen Unternehmen. Aber ich konnte mich nicht so entfalten wie in der Selbstständigkeit. Ich muss ja alles machen und viele andere Sachen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte.
Klein, aber mein, ich bin meine eigene Chefin.
Ja,
das
und
war
immer.
Wichtig. Ja. Sie sind aber nicht nur Unternehmerin, Sie sind auch als Stadtvertreterin in den Stadtrat von Reutlingen gewählt worden. Seit 2014 sind Sie drin. Das heißt, Sie sind auch schon wieder gewählt worden, ne? Zweimal gewählt.
Ja, ich bin zweimal gewählt worden. Das erste Mal war ich ja wirklich ganz überrascht, dass ich reinkam, weil ich war ja nur zuvor im Integrationsrat als Sachverständige. Aber irgendwie scheint es, man hat mich gekannt und ich bin reingewählt und dann nochmal reingewählt worden. Mhm. Jetzt zweite Amtszeit.
Das zweite Mal finde ich besonders wichtig, denn das heißt ja auch, dass genug Reutlinger Bürgerinnen und Bürger sich für eine schwarze Deutsche als Lokalpolitikerin entschieden haben. Kann man dann davon ausgehen, dass die Hautfarbe eben keine Rolle mehr spielte?
Das weiß ich gar nicht. Sie haben mich gewählt, wahrscheinlich weil ich mich als Reutlingerin auch begreife und mich auch nicht nur für die Migranten einsetze, sondern für alle Reutlinger und Reutlingerinnen.
Sie sind ja nicht auch nur befasst mit Integration und Migration, sondern Sie sind auch im Wirtschafts- und Finanzausschuss Ihrer Stadt. Ich vermute mal, wenn Sie nur für Integration und Migration zuständig wären, das würde Ihnen weniger gefallen, oder?
Das würde mir auch gefallen, aber ich habe ja die Kompetenzen mitgebracht für im Finanz- und Wirtschaftsausschuss arbeiten und das macht mir wirklich großen Spaß. Ich kann ja meine, das, was ich auch als Volkswirt studiert habe, kann ich auch da reinbringen. Ich kann das richtig leben.
Mhm. Woran sind Sie gerade dran? Was sind gerade so die großen Themen, wenn man in dieser gut 100.000 Einwohnerstadt lebt?
Reutlingen ist eine Stadt mit 115.000 Einwohnern circa und momentan arbeiten wir an unserem Haushalt für 2022, weil wir große finanzielle Schwierigkeiten haben.
Mhm.
Und gestern hatten wir auch eine Klausursitzung, wir die Grünen und Unabhängigen zu diesem Thema.
Sie sind für die Grünen im Stadtrat, aber Sie sind nicht mal in der Grünen Partei. Weiß ich das richtig?
Ich bin noch nicht drin, aber ich werde jetzt Mitglied werden. Wir brauchen mehr Frauen in der Partei.
Ach so, dann haben Sie sie überzeugt, auch einzutreten und nicht nur so, was heißt nur, als bürgerliches Mitglied dort mitzuarbeiten. Sie kümmern sich aber auch, klar, auch wegen Ihrer eigenen Geschichte sicher, um andere Migranten. Was genau ist Ihnen bei dieser Arbeit besonders wichtig?
für mich ist es wichtig zu sehen, wie die Leute einfach diese Angst überwinden oder diese Zuversicht bekommen, dass sie hier auch ihre Träume erreichen können, auch wenn es im Kleinen ist, dass sie sagen können, ich mache doch eine Ausbildung jetzt oder ich kümmere mich um andere, ich gehe in ein Ehrenamt und das ist mir ganz wichtig. Vor allem, dass die Leute sich einfach zutrauen, in diese Gesellschaft zuzugehören.
Wie geht das praktisch? Jemand kommt zu Ihnen und sagt, ich habe gehört, Sie sind eine tolle Ansprechpartnerin. Ich möchte gerne in Reutlingen heimisch werden. Bitte helfen Sie mir. Was machen Sie dann?
Ja, zum Beispiel, wenn einer sagt, oh, ich möchte so arbeiten, ich möchte mich selbstständig machen, wie geht das? Dann kann ich ja sagen, in diesem Beruf musst du wahrscheinlich zu IHK gehen und dies und jenes brauchst du. Weil zum Beispiel, wenn sich die Menschen selbstständig machen wollen, die haben so Angst vor Steuern. Ich sage, Steuern sind ja nicht schlecht, die sind sogar gut. Mhm. Und ich frage ab, was wollen sie denn machen? Wie gedenken sie zu arbeiten? Zum Beispiel eine Freundin wollte in Sport so sich selbstständig machen. Und die arbeitet jetzt bei der eine große Reutlinger Sportverein, weil sie dort einfach dann auch die Fähigkeiten, die Fertigkeiten dort lernt und die ganze Organisation.
Mhm. Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich den Eindruck, da ist eine große Normalität dabei. Sie sind so die Lotsen für ein den Migranten fremdes System und versuchen da so, die auf die richtige Schiene zu setzen. Ist da schon so viel Normalität gelungen, dass jeder seine Chance bekommt? Oder gibt es immer noch subtilen Rassismus in jeder Ecke?
Natürlich gibt es Rassismus, wird es auch bleiben. Wir lernen nur anders damit umzugehen. Aber Rassismus ist da und auch wir Schwarzen tragen auch diesen Rassismus mit uns. Es ist ein ganz langer Weg. Es ist viel komplexer, als man denkt. Und daran arbeiten wir auch.
Erleben Sie selbst das immer noch, die ja nun zweifach gewählte Stadtvertreterin in Reutlingen und Unternehmerin dort ist? Oder haben Sie für sich Normalität erreicht?
Ich glaube, die Normalität ist gar nicht zu erreichen. Irgendwie kann man nur damit zu leben versuchen. Ja? Mhm. Ich gebe zum Beispiel ein Beispiel. Ich war ja bei einem eine Kollegin, die ist auch selbstständig, sie sagte, wenn du da in der Gegend bist, klopf mal bei mir rein und dann trinken wir einen Kaffee. Und gesagt, getan. Und ich klopfe an ihre Tür und da kommt ein Mann und ich sage, ich will zu Frau so und so. Und der fragt mich, sind Sie die Putzfrau? Haben Sie einen Termin? Und ich sage, nein, ich will zu Frau so und so. Ja, die hat gesagt, ich soll mal vorbeikommen. Und wirklich erschreckend, dass ich nicht mal richtig begrüßt werde.
Wie kontern Sie dann und wie erhalten Sie sich auch den Optimismus und die Fröhlichkeit, die ich hier so zu hören meine?
Ach, ich denke, da ist auch viel Unwissenheit dabei, da ist viel Ignoranz oder einfach Unwissenheit oder nicht alle haben Kontakte zu Menschen aus anderer Kulturen, ne? Mhm. Obwohl eigentlich Deutschland eine sehr multikultige Gesellschaft ist oder wenn man in die Wirtschaft reingeht, wir sind eigentlich international schon immer unterwegs gewesen.
Nun sind Sie als schwäbische Unternehmerin und Lokalpolitikerin und schwarze Migrantin, inzwischen seit vielen Jahren Deutsche, nun sind Sie natürlich auch sowas wie ein Paradebeispiel für gelungene Integration. Das lässt sich wohl gar nicht vermeiden. Aber wie fühlt man sich so als, ich sage es jetzt bewusst, Paradebeispiel für gelungene Migration?
Es ist gut so, weil wir so Role Models brauchen und ich nehme ja diese Rolle wirklich ernst, dass ich als Beispiel dastehe, dann kann ich den anderen sagen, ihr könnt auch es schaffen, ja? Ihr könnt eure Träume erreichen, ihr könnt was aus eurem Leben machen hier und nicht immer so zurückgezogen leben.
Njeri Kenyajui ist Unternehmerin und Lokalpolitikerin in Reutlingen. Sie stammt aus Kenia und lebt seit fast 40 Jahren in Deutschland mit ihrer Familie. Und das war natürlich nicht immer ein einfacher Weg. Die afrikanische Community, Frau Kenyajui, an deren Vernetzung Sie ja hier auch mitarbeiten, wie groß ist die eigentlich? Hat man da irgendwie einen Überblick?
Ich weiß es nicht, wie viele tausende Afrikaner wir hier sind. Und es ist auch eine sehr komplexe Sache, weil Afrika ist ein riesiger Kontinent mit über 50 Ländern und ganz viele verschiedene kulturelle Ausprägungen. Dennoch haben wir eine Gemeinsamkeit, und zwar die schwarze Haut. Deshalb definieren wir uns auch als Schwarzen mit Groß S. Weil das ist unser gemeinsamer Nenner.
Und es ist auch ein politischer Begriff inzwischen.
Das ist ein politischer Begriff und wird inzwischen überall auch so verwendet.
Ich fand das so schön, auf Ihrer Homepage zu lesen, dass Sie als Erfolgsrezept für Ihre Soßenmanufaktur beschreiben afrikanische Gelassenheit und eine gute Portion schwäbischer Tüchtigkeit. Wann, Frau Kenya-Jui, brauchen Sie besonders Ihre afrikanische Gelassenheit?
Ach, es sind ja so viele Sachen, so mit so Behördengänge oder schwierige Kunden oder Sachen klappen nicht, wie ich es will, oder es ist einfach viel Arbeit da. Da muss ich immer ganz gelassen bleiben.
Können Sie zuverlässig auf Ihre afrikanische Gelassenheit zurückgreifen, wenn jemand Sie mal wieder für die Putzfrau hält?
Ja. Da sage ich, warum halten Sie mich für eine Putzfrau? Brauchen Sie eine? Dann suchen Sie halt, ja. Und mich haben Sie ja nicht gerufen.
Das ist schön, dass Sie das mit so viel Humor nehmen können. Aber es sind natürlich auch Situationen, unter denen viele schwarze Deutsche leiden. Wie ist für Sie die Grenze, also zwischen Unbedachtheit, Unwissenheit und Rassismus? Wie würden Sie die ziehen?
Es ist sehr, sehr schwierig, und Gott sei Dank ist der Mensch vergesslich. Es gibt sehr viele Sachen, die passieren, wo ich denke, es ändert sich gar nichts. Zum Beispiel mein Sohn, der wird jetzt 33 am Samstag, und mein Mann wurde immer gefragt, ob das Kind adoptiert ist und überhaupt, und ob es in die Hauptschule geht, und wurde auch so gehetzt in der Schule. Und vor 2 Jahren, wie seine Frau schwanger war, war er in der Stadtbahn in Stuttgart, und dann guckt ihn einer an und sagt, guck mal, der Enttyp hat sie geschwängert. Und mein Sohn griff mich ganz empört, und ich war so hilflos. Ich dachte, über 30 Jahre, und das hat sich nichts geändert.
Das ist wirklich eine Situation, da weiß man nicht mehr, was man sagen soll.
Da kann ich ja gar nicht reagieren, da kann ich nur sagen, ja, die Zeit heilt alle Wunden oder viele Wunden.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Ich frage Sie das natürlich auch, Frau Kenya-Jui, weil Sie politische Arbeit leisten, zum Beispiel als Black Lives Matter Worldwide Reutlingen gegründet wurde, haben Sie unter anderem eine spezielle Demonstration in dieser Stadt organisiert nach dem Mord an George Floyd durch einen amerikanischen Polizisten. Wie haben Sie da protestiert in Reutlingen?
Wir haben innerhalb 2 Wochen haben uns gefunden, 8 Menschen, und die wirklich tolle Fähigkeit mitgebracht haben, und haben eine friedliche Kundgebung in der Stadt organisiert. Und haben einfach den Menschen gesagt, wir wollen, dass ihr uns zuhört, und wir brauchen euch. Wir brauchen Solidarität, weil wir können diesen Rassismus nicht alleine überwinden. Nur mit der Mehrheitsgesellschaft ist es zu machen. Diese Kundgebung war so erfolgreich, und wir waren alle ganz glücklich darüber, dass wir beschlossen haben, einen Verein zu gründen. Und der ist jetzt, braucht nur eine notarielle Beurkundung, heißt Blacks Connected in Reutlingen, wo wir halt viele Aktionen machen möchten und präsent sein möchten in der Stadt und uns einmischen.
Ich habe davon Bilder gesehen, und in Berlin haben ja damals Tausende demonstriert. Wenn man dann in Reutlingen 9 Minuten lang mit geballter Faust auf dem Marktplatz steht, also 9 Minuten die Zeit, die George Floyd im Würgegriff eines Polizisten war, bevor er erstickte, und dann mit ein paar Leuten auf dem Marktplatz von Reutlingen, fühlt man sich da eventuell auch sehr alleine?
Nein, es war nicht am Marktplatz, es war in der Stadthalle. Da waren um die 400 Leute. Und das ist für Reutlingen eine gute Zahl für eine Kundgebung, die sehr kurzfristig organisiert worden ist. Reutlingen ist nicht Berlin, Reutlingen ist nicht Tübingen. Dennoch haben wir zuverlässige Partner auch gefunden in Reutlingen, mit denen wir diese Themen auch angehen können. Es ist nicht die Masse, die was ausmacht, es ist die Qualität.
Black Lives Matter Worldwide Reutlingen. Das heißt, Sie probieren die globalen Probleme auch auf lokaler Ebene immer einzubeziehen. Gelingt das immer, oder sind Sie da auch schon mal kräftig von Schrubber gelaufen?
Nö, es gelingt. Wir haben ja dieses Jahr auch in der interkulturelle Woche so mit eingebunden. Und wir waren in den Rassismuswochen auch mit eingebunden. Das gelingt uns und wir haben ja sehr viele Anfragen von Institutionen und in Reutlingen. Mhm. Ja. Und wir haben es auch geschafft, auf Initiative einer Kollegin, Jasmin Nasruddin, dass die Stadt Reutlingen eine Petition unterschreibt, dass dort die deutsche Kolonialzeit in Schulcurriculum aufgenommen wird. Das ist in Baden-Württemberg, aber eine Kollegin hat das mit initiiert. Und das ist innerhalb dieses Jahres, ich denke, wir haben ja schon sehr viel gemacht.
Schöner Erfolg. Ja. Sie leben seit 1982 in Deutschland, sind auch schon lange deutsche Staatsbürgerin und haben uns erzählt, dass Sie sich selber sehr um Migranten kümmern. Angela Merkel, die 2015 diesen berühmten Satz sagte, wir schaffen das. Wohl weniger aus ihrer Partei als aus ihrem christlichen Menschenbild abgeleitet. Die sagte gerade gestern noch mal, wir haben das geschafft. Gehen Sie da mit?
Ich gehe mit und ich denke, dass diese Taten in die Geschichte eingehen, in der Geschichte Deutschlands eingehen werden und dass die Welt auch da geschaut hat, was Deutschland gemacht hat. Und ich wünschte nur, dass dieser Satz schon viel früher gekommen wäre, ja, vor 30, 40 Jahren. Mhm. Aber lieber spät als gar nicht.
Und ich sprach mit unserem Gast, Njeri Kinajui, natürlich auch darüber, wie es sich fühlt als schwarze Frau, die seit 40 Jahren in Deutschland lebt. Und als sie uns von ihrem Sohn erzählten, da wird einem doch ein Moment flau. Also für sie, haben sie gesagt, ist Nairobi immer noch das Zuhause. Aber ihre beiden Kinder, die sind ja waschechte Schwaben mit dunklerer Haut. Was wünschen sie sich für die Zukunft ihrer Tochter und ihres Sohnes anders, als sie es möglicherweise selber hatten, Frau Kinyajui?
Meine Kinder stehen so beruflich sowieso ganz gut da. Sie sind beide Ingenieure. Aber dennoch werden sie immer gefragt, wo sie herkommen. Ich wünsche, dass die Leute nicht immer mit diesem gewissen Hintergedanke immer fragen, wo kommen sie dann her, wo kommen ihre Verwandte her. Ich hoffe, dass meine Kinder und ihre Kinder auch es einfacher haben hier in Deutschland. Wobei meine Kinder hatten es ganz gut. Ich konnte immer irgendwo auftreten und sagen, so geht es nicht mit meinen Kindern. Ja, so ein Umgang geht gar nicht. Dennoch werden sie immer noch gefragt. Zum Glück habe ich ja geschaut, dass sie oft das in Kenia sind und auch alleine, sodass sie ihre ganze Verwandtschaft kennen. Die kennen Kenia ganz gut. Die fühlen sich dort zu Hause, wenn sie da sind. Mhm. Sodass sie wissen, da haben wir doch noch eine Heimat. Und das ist nicht bei allen Schwarzen so. Manche waren noch nie in der Heimat von ihrem anderen Elternteil.
Mhm. Und wenn ihr Sohn sagt, ich komme aus Reutlingen, heißt es immer noch oft, nee, kann nicht sein, oder wie?
Genau, so heißt es immer. Und obwohl sie sich als Reutlinger, als Deutsche begreifen, sie sagen, ich bin ja Deutsche, aber ich bin auch Kenianer. Ja? Warum kann man nicht beides sein? Ja? Warum muss man sich immer für eins entscheiden? Das ist immer die Frage.
Sagt Njeri Kinyajui. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch bei Ihnen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit als Stadträtin in Reutlingen, genauso wie für Ihre Soßenfabrik, die man dann in Waldorf-Hesslach am Duft erkennt, schon von Weitem. Haben Sie alles Gute und vielen Dank.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.